Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Knochenjob-Episode. Wir sind bei der 20. Folge angekommen und mir gegenüber sitzt mein Podcast-Partner Dennis Jacobs. Heute Abend keine Termine mehr, aber dafür schon leicht einsitzen. Dennis, wie geht's dir?
Hey, auf dieses Alkoholthema möchte ich jetzt mal nochmal zu sprechen kommen. Ich bin stocknüchtern und könnte rückwärts durch den Kreisverkehr fahren. Ich habe hier ein Erfrischungsgetränk neben mir stehen, aber genau. Ansonsten müssen wir auch noch gleich einmal anstoßen, weil heute feiern wir unsere 20. Jubiläumsfolge, Klaas.
Richtig,
20
genau.
Folgen sind im Kasten. Der Anfang ist gemacht, wir haben uns ein bisschen freigeschwommen und tüfteln noch immer an jenen und an welchen und probieren immer noch viel aus. Freuen uns nach wie vor immer über das Feedback von allen HörerInnen.
Genau.
Möchten, dass ihr alle Spaß daran habt. Und ich hatte wieder ein volles Wochenende, war auf der friesischen Insel Norderney für ein verlängertes Wochenende und jetzt bin ich frisch eingeflogen und sitze hier in meinem Zimmer und habe auch eine Menge zu erzählen, weil ihr uns relativ viele Fragen geschickt habt. Wir machen es ja ganz gerne so zu den runden Folgen, dass wir euch mal bitten, was ihr denn von uns hören wollt. Und da kam wieder eine Menge Feedback und eine Menge Fragen. Aber erstmal an dich zurückgefragt, Klaas, bist du gut durch die Arbeitswoche gekommen und gab es irgendwas Außergewöhnliches bei dir?
Ja, ich würde dann gleich auch mit was Außergewöhnlichem aus der Arbeitswoche starten. Mir hat nämlich eine Patientin gesagt, die den Podcast hört. Was ich als Patientin immer besonders cool finde, sind so die Fallbeispiele, so die Praxisbeispiele, weil man sich da manchmal drin wiedererkennt oder weil man auch so um die Ecke denkt, okay, das könnte auch was für Osteopathie sein, ne? Wenn so der Durchschnitts-Rücken-Schulter-Nacken-Patient macht, okay, in der Schwangerschaft würde das auch gehen oder auch bei Schwindel oder so. Das finden viele immer ganz cool. Und letzte Woche hatte ich ein sehr interessantes Fallbeispiel von einer Patientin, die ich schon immer mal wieder behandelt habe. Über die Jahre war die mal da, dann wieder nicht und so. Und dann kam sie wieder zu mir. Der letzte Termin war irgendwie so, weiß nicht, vor 3-4 Wochen gewesen. Klaas, heute musst du ganz vorsichtig mit mir sein. Ich bin vor 2 Wochen wiederbelebt worden. Da darfst du mich heute nicht so anpacken. Ja, bei einer relativ Standard-Nasen-OP. Irgendwas schiefgelaufen, Herztöne weggegangen, quasi gestorben, also Herz ausgesetzt. Musste unter der OP wiederbelebt werden, richtig knackig. Alter. Die haben mir richtig auf dem Sternum rumgedrückt, wiederbelebt worden und irgendwann ist sie da wieder zu sich gekommen. Und dann, die OP konnten wir fast abschließen und zwischendurch wurden sie wiederbelebt. So, ne? Wir haben sie wieder aus dem Leben, aus dem Reich des Todes zurückgeholt.
Und hat sie irgendwas darüber berichtet irgendwie?
Ich hätte auch mich gefreut von wegen so Nahtoderfahrungen oder irgendwas, so das weiße Licht gesehen, da hat sie gar nichts von gesagt. Ja. Ich glaube, das ist so an ihr vorbeigegangen irgendwie. Und vielleicht war sie doch noch nicht weit genug draußen gewesen. Aber die ganze Erfahrung soll nicht so schön gewesen sein von Anfang an. Also es war von Anfang an der Wurm drin, da im OP-Saal und bei der Einweisung und so. Das waren wohl mehrere Anzeichen, dass es keine so eine gute Idee war, sich da jetzt in dem Laden operieren zu lassen. Vielleicht haben sie den Hausmeister reingelassen, keine Ahnung.
Okay. Den Laden verlinken wir in den Shownotes natürlich.
Ja, genau. Es ist nicht das Elbe Klinikum Stade, was einen richtig, richtig guten Ruf genießt. Das war es nicht, glaube ich zumindest nicht. Naja, long story short, Nase halbwegs gut geworden, aber das Problem waren so richtig heftige Schmerzen im Brustkorbbereich. Ne? Also die Ärztin, der Arzt, wer auch immer sie da bearbeitet hat, hat sich da volles Fund gegeben. Und man kennt es ja auch, es wird ja durchaus in Kauf genommen, dass die Rippen dabei brechen oder auch am Sternum was bricht. Manche sagen ja auch, es ist von Vorteil, wenn die brechen sollten, weil man halt das Herz besser mobilisiert und durchgepumpt bekommt. Und die hatte heftige Schmerzen im Sternumbereich. Der konnte sich kaum irgendwie auf die Liege legen. Runter und was ich was, immer 3 Ibuprofen 600 pro Tag. Und naja, das haben wir uns angeguckt. Ich habe dann im Wesentlichen, das was ich hauptsächlich gemacht habe, ist ein, ja, so ein Sternum oder Mediastinum Release, den ich schon öfter mal angewandt habe, bei Traumata meistens. Also Patientin lag auf dem Rücken, eine Hand kommt unter die Brustwirbelsäule geschoben, die andere habe ich einfach auf Sternum gelegt, sodass ich so einen Sandwich-Griff habe. Und dann ist es eine indirekte Technik, das heißt, ich gucke so wirklich die Spannung hin und meine Hände folgen der Spannung oder gehen dann auch noch in einen möglichst maximalen spannungsausgeglichenen Zustand. Ja, also während der Behandlung oder so direkt danach, es war immer noch ächzend schwierig, von der Behandlungsbank wieder runterzukommen. Aber ich habe dann eine Mail bekommen, irgendwie 2 Tage später. Unterschied wie Tag und Nacht, keine 600er Ibuprofen mehr. Und ziemlich gut, ja, ja.
Und hast du nur das gemacht oder hast du noch andere?
So ein bisschen anderes Gefummel auch noch. Also die Clavicula habe ich behandelt, die Schlüsselbeine, die Muskeln unter dem Schlüsselbein, den Subclavius.
Ja, der ist immer giftig, ja.
Der ist giftig, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich noch diese Herzbeuteltechnik gemacht habe. Ja, diese Lemniskaten-Herzbeuteltechnik. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Wo du beide Hände nebeneinander legst, Daumen aufeinander. Genau, ja. Und tanzt die Lemniskate.
Ach, Digga, da bin ich ja überhaupt kein Fan von, aber ey, freut mich sehr, dass ihr beide happy seid damit.
Ja. Ich könnte beinahe schwören, dass ich die Lemniskate auf jeden Fall schon mal gespürt habe, obwohl ich das auch mal für Humbug gehalten habe. Aber naja, das war gut. Und ich erinnere mich nämlich auch noch daran, dass ich auch mal eine Patientin hatte, eine junge Frau, Aufpralltrauma beim Autounfall, mit dem Brustkorb auf das Steuerrad geknallt irgendwie. Und da habe ich dieselbe Technik auch damals gemacht und da hat man so richtig gemerkt, dass sie saumüde geworden ist. Also so richtig weggepennt. Also nicht gleich weggepennt, aber boah, ich werde so richtig müde. Ich kann die Augen kaum aufhalten. Ihr war noch alles in Ordnung. Und das hat sie irgendwie auch mega gebracht bei der. Da war auch so dieses, sag ich mal, aus dem noch recht frischen Trauma irgendwie wieder rausgeholt. Der Körper konnte sich irgendwie wieder neu organisieren, sodass das Thema auch relativ schnell gegessen war. Und das finde ich ganz gut. Sonst geht man ja eher davon aus, so diese indirekten Techniken, die sind gut, die sind angenehm, die können schon mal ein Problem lösen, aber dass sie ein halbwegs frisches Trauma relativ schnell wieder umdrehen können. Das kennt man ja eher von diesen Sachen so, von wegen, hier muss es mal knacken oder FDM und so, ne? Da kann man ja auch frische Verletzungen gut mit behandeln. Das ist meine neue Gewinnertechnik. Sternum Release.
Junge, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Du wolltest auch ein Patientenbeispiel loswerden,
hab ich gehört. Apropos Erlebnisse der dritten Art. Also ich muss wirklich sagen, dass ich glaube in der letzten oder vorletzten Woche, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, hatte ich glaube ich die beeindruckendste Behandlung meiner ganzen therapeutischen Karriere, die jetzt auch schon wirklich
jetzt mehrere bin ich Jahrzehnte gespannt.
Lang geht. Und zwar ist eine, ich sag mal, Mitte 50-jährige Frau zu mir in die Praxis gekommen, die auf Empfehlung zu mir gekommen ist. Ich kannte sie jetzt vorher noch nicht. Sie hatte nur von der Empfehlung gehört, was ich hier so veranstalte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du den Menschen die ersten 50 Sekunden empfängst und in die Augen schaust, dann merkst du schon, okay, es wird easy going oder es wird richtig anstrengend, die Behandlung.
Und ich merke, Zweiteres kenne ich sehr gut, ja.
Es wird richtig anstrengend. So, und also ist ja auch in Ordnung. Da muss dann erstmal ankommen. Ich versuche dann immer den Leuten so ein paar Brücken zu schlagen und so ein bisschen humoristisch auch irgendwie ein bisschen entgegenzukommen und zu zeigen, dass ich eigentlich kein Wässerchen trüben kann. Und dann ist die Dame nochmal eben ums Eck gegangen und dann zu mir in den Raum gekommen, haben wir eine Anamnese gestartet und ich merkte schon, dass die richtig was auf dem Herzen hatte und am Ende hat sie ohne dass ich irgendwas gefragt habe, eigentlich schon komplett die Anamnese übernommen und hat gesagt, ich bin hier wegen Schulterschmerzen links und fasste sich so flächig oben auf den Delta-Schulterdach sozusagen, auf diesen dieses Gebiet und erzählte aber, du musst wissen, ich bin mit 18 mit meinen Eltern aus der DDR geflohen und bei diesem Fluchtversuch erwischt worden, aufgehalten worden von den Grenzsoldaten und war ein Jahr lang in Gefangenschaft im DDR-Gefängnis. Und da hat sie wohl ziemlich viel körperlich als auch emotional Beschissenes erlebt und hat darüber eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Und war eigentlich Zeit ihres Seins nur bedingt arbeitsfähig und ist immer wieder in stationärer Betreuung und auch in Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort. Und ja, hatte jetzt, sagte, das erzähle ich dir, weil ich eigentlich immer am ganzen Körper viel Druck und Spannung habe und es ist mal hier, es ist mal da und aktuell ist die Schulter, ich kann die gar nicht so richtig heben und so weiter und so fort, ja. Okay, und dann musste ich erstmal viel Aufklärungsarbeit leisten, weil wie meine Herangehensweise ist, dass ich durchaus hart rangehe und dass wir aber ein Team sind und sie mir bitte immer feedbacken soll, ob das jetzt für sie funktioniert oder nicht. Und ich merkte, dass sie ziemlich ziemlich genau aufpasste, was ich so sagte irgendwie und hat sich dann aber auch darauf eingelassen und dann habe ich erstmal angefangen im Nackenbereich mit Faszientechniken die Beweglichkeit der Halswirbelsäule erstmal zu mobilisieren. Ich wollte noch nicht sofort direkt über die Schulter bügeln und da merkte sie schon während den ersten Zügen, Strichen und Knetungen, die sie so ein bisschen jammernd über sich ergehen ließ, so, oh, ja, boah, ist richtig scheiße, aber ja, es tut gut, ist genau der richtige Weg, so, ne? Und dann habe ich mich so langsam über das Schulterdach Richtung Oberarm gearbeitet und dann hat sie auch noch ein Oberteil ausgezogen, dass ich so ein bisschen besser an die Haut kam, irgendwie das T-Shirt konnte ich dann ein bisschen beiseite schieben und so weiter, also wir haben uns da so ein bisschen rangegroovt und sie hat dann während der Züge, die ich gemacht habe, immer ist sie immer mehr so ein bisschen abgedriftet und hat ja so leidende Töne, wow, irgendwie oder nein oder boah, wow, krass irgendwie von sich gegeben. Und danach aber immer wieder den Arm durchbewegt und merkt, ja fuck, es geht ja viel besser. Es ist das ist ja übel oder das ist ja außergewöhnlich interessant und wir kamen dann ziemlich schnell zum Ziel, sodass die Schulter eigentlich durch gar keine Provokation mehr schmerzte. Und sie sagte, da kullerten dann schon die ersten Tränen die Wangen runter. Ich merke, dass so eine richtige Wut in mir hochkocht. Mhm. Und ich spürte, dass das Ding war, was eigentlich für diesen Druck und für diese verschiedenen Gewebs- und Gelenkspannungen verantwortlich war. Und dann habe ich ihr gesagt, während ich einfach noch so ein paar Züge weitergemacht habe und so das Gewebe immer weiter massiert habe, sie soll das jetzt bitte rauslassen. Und da war sie sich erst unsicher und sagte, ich weiß nicht, ob ich hier schreien darf und sowas. Und ich wusste, klar, Nachbarschaft war gerade nicht da und meine Praxis war auch nicht weiter besetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, leg los. Und dann hat die da rumgeflucht und rumgeschrien und gesagt, lasst mich in Ruhe, ihr Arschlöcher, verpisst euch, leave me alone. Sie ist dann irgendwie so ins Englische abgedriftet zwischendurch. Okay. Und ich habe es einfach immer hands-on weiter begleitet und dann irgendwann flossen ihr komplett Rotz und Wasser aus dem Gesicht und dann habe ich irgendwie einen Break gemacht, so kurz mal Tempo, Taschentücher, Nase putzen und sagte, ja, vielen Dank, ist genau das, was ich brauche. Jetzt ist die Schulter echt in Ordnung, aber sie sitzen noch hinten hier im Nacken und zeigte so, nicht im Nacken, Entschuldigung, im unteren, im Kreuz und zeigte mit beiden Händen so auf die ISG und RS-Region. und sagte, vorne kann ich mich schützen, aber von hinten werde ich immer angegriffen und die Schulter tat unter anderem so weh, weil sie mich immer so mit so einem Polizeigriff nach hinten abgeführt und bewegt haben, sozusagen. Also ein wahnsinns emotionales Trauma da nochmal drin. Und dann schrie sie mich regelrecht an und sagte, hier hinten sitzen sie noch, die sollen weggehen. So, und dann habe ich sie auf den Bauch gelegt.
Klare Handlungsaufforderung.
Ja, und dann habe ich hinten gearbeitet und habe sie auch, ich bin richtig rangegangen und sie hat wirklich gewimmert und geschrien und eigentlich so auch immer gesagt, nein, nein, nein. Und ich habe gesagt, doch, 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 wir gehen jetzt genau da rein. Wusste aber so, ich hatte so den Draht, dass ich wusste, dass ihr Nein jetzt nicht heißt, dass ich aufhören sollte, sondern sie war in dieser Situation drin sozusagen. Ganz zwischendurch ist sie immer so ein bisschen wieder zurückgekommen, hat gesagt, oh, du machst das richtig gut, das ist genau das, was ich brauche. So, und dann das war fast ein Exorzismus, muss ich sagen.
Also, yeah,
sie hatte keine Kontrolle mehr über den Unterkiefer, der hat richtig gezittert und ich weiß nicht, was da aus dem Gesicht alles rausgeflossen ist. Also da, das war enorm. Und dann irgendwann habe ich keine Punkte mehr gefunden, die dann empfindlich waren. Und ich war auch schon durch, also
sowohl mit
der Zeit, als auch körperlich, als auch geistig. Und dann haben wir uns beide erstmal zwei große Gläser Wasser in den Hals geschraubt und ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und sie sagte, ich habe jetzt, was weiß ich, 35, 40 Jahre lang gelernt zu vergeben und zu verzeihen und zu vergessen und zu akzeptieren. Und ich hatte nie die Möglichkeit, meine Wut mal rauszubringen. Und das habe ich heute geschafft. Ich habe in der Anamnese habe ich mich gefragt, kann ich das mit dem, also welchen Weg kann ich mit dem gehen? Und dann sagte sie mir, hat sie mir vertraut und dafür bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, dass ich dir richtig gut geholfen habe und mir fiel natürlich im Vorfeld auch nochmal diese Studie ein, die du auch schon ein paar Mal erwähnt hast, Myofascial Release und in Behandlung von Depressionen und sowas.
Ja.
Und das ist wirklich ein Feld, wo ich jetzt richtig Blut geleckt habe, wo ich richtig Interesse habe, da nochmal tiefer reinzugehen, was Emotionen, Traum, Psyche in Verbindung mit Faszien und Körperlichkeit geht. So.
Ja.
Und und dann ist sie glücklich und selig gegangen und ich bin mal gespannt, irgendwann kommt sie bestimmt mal wieder und meldet sich, aber es ist jetzt auch erstmal gut, dass wir gerade keinen Kontakt haben. Es war wirklich eine Explosion und jetzt bin ich natürlich hochgespannt, was daraus passiert.
Ja. Ja, krasse Geschichte. Totale Somatisierung dieser emotionalen Traumata, ne? Also Gewebeerinnerung abgespeichert im Muskelfasziengewebe. Echt krasse Geschichte. Ich weiß, dass ich irgendwie auch schon zweimal ähnliche Geschichten hatte, wo ich dachte, das ist jetzt auch wieder der Exorzismus hier, so auch mit Zuckungen und Windungen, Wurmähnlich auf der Liege, oder auch eine Patientin aus dem Kongo, ehemaliges Zaire oder irgendwie sowas. Und ich dachte auch, jetzt kommt hier die afrikanische Totenklage. Also da dachte ich hinterher, habe ich mir irgendwelche Geister eingefangen. Die war natürlich halt auch, die lassen das ein bisschen mehr raus als der Durchschnitts-Norddeutsche, so, ne? Das war aber auch was, ey. Und jetzt aktuell bei mir in der Praxis ist es sau hellhörig. Man hört sehr gut, was die über uns machen. Das ist irgendwie so, das sind, glaube ich, sogar irgendwelche Anwälte. Ich kann ganz oft deren Gespräche mitlauschen, so auch gar nicht mal so.
Okay.
Und und auch die meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir in der Praxis mit drin sind, da kann man recht gut hören. Das ist, wenn die Babys immer schreien, so eine Sache, aber okay, die verraten keine emotionalen Geheimnisse. So eine Nummer, ich glaube, da hätten wir die ganze Etage unterhalten. Da,
Also ich hätte auch zwischendurch, habe ich auch gedacht, also mit einem Gedanken war ich natürlich immer im Hier und Jetzt auch und habe natürlich auch immer geplant, was mache ich als nächstes und wo geht die Reise hin. Und ich hätte gedacht, okay, wenn jetzt die Cops kommen und mal klingeln und mal fragen, ob alles im Lot ist, dann wäre es auch völlig gerechtfertigt gewesen, weil das war schon wirklich intensiv. Ja.
Ja, Frage dazu, hast du diese Wut vielleicht auch irgendwie verspürt oder so? manchmal hat man ja den Eindruck, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass man manchmal auch diese Emotionen auch wahrnimmt selber. Allerdings, wenn die schon so rausbrechen und hervorkommen, dann glaube ich, dass das nicht so eine Sache ist. Und eher, wenn das so unterschwellig versteckt ist.
Okay, also ich glaube, ich war relativ rational in der Situation. Ich merkte nur, als ich an einigen Stellen war, wo sie bewusst immer, wenn ich da angefasst habe, gesagt hat, nein, 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 da habe ich dann quasi diese Rolle eingenommen des Kontrahenten sozusagen, habe gesagt, doch, jetzt gehen wir genau dahin. So,
also okay, krass, ja. Bist voll drauf eingegangen, so. Ja.
Oder ich habe sie wieder voll in dieses emotionale Event reingeschoben. Und da war sie mir aber dann auch dankbar, retrospektiv. Also ich weiß nicht, ob man das immer bei allen pauschal so machen sollte. Das sollte man ja sowieso nicht. Aber in dieser Situation hatte ich das Gefühl, dass das das Richtige war.
Ich hoffe, du hast sie nicht strafbar gemacht damit, dass das hier mit der Podcast abgesetzt, dass sowas nicht geht. Naja.
Nee. Also es geht allen Beteiligten ganz gut danach.
Ja.
Das war auf jeden Fall eine Story, die ich wahrscheinlich mein Therapieleben lang nicht vergessen werde.
Ja. Es kann sein, dass ich da schon mal drüber gesprochen hatte, aber FDM, wo man ja auf die Körpersprache achtet, da fragt man auch ganz gerne mal bei solchen psychosozio-emotionalen Problemen, ob sich die auch irgendwie verkörperlichen. Also ob die irgendwie merken, die Depression, die ich habe, diese Schwermut, die sitzt mir so wie ein Stein auf der Brust oder die krampft sich wie eine Kralle bei mir in den Nacken rein. Das gibt es manchmal, gibt es definitiv nicht bei jedem Patienten, oder man kriegt das nicht so leicht raus, dass sie das so sagen können. Weil ich glaube, das ist oft auch versteckt und das ist auch nicht so eindeutig, wie wenn mir jetzt die Schulter wehtut, wenn ich den Arm hochhebe. So. Aber das hat man halt auch direkt eine Handlungsanweisung, dass man auch da drüber über diese Muskelfaszientechniken halt auch eben diese emotionalen Geschichten mit angeht. Da habe ich auch schon ein paar ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ich meine, es gibt einen guten alten Kollegen von mir, der da auch extra Kurse zu anbietet. FDM Unlimited heißt das. Das ist, glaube ich, aber auch nur eine von vielen Spielenweisen. Es gibt ja auch den sozio-emotionalen Release und so andere Nummern, Energiezisten, was auch immer. Da gibt es schon einiges in der Richtung. Ich finde das auch schon immer mega interessant. Habe mich auch mal so ein bisschen davor gedrückt, daran zu gehen. Und eine Geschichte kenne ich auch von einem guten Kollegen von mir. Da gab es auch eine Patientin, die unter der Behandlung auch einen Ausbruch hatte und dann aber auch eine Patientin war mit einer psychischen Vorerkrankung. Ich meine, es war psychotischer Wahn oder Schizophrenie oder sowas. Und durch diese Behandlung wurde das wieder ausgelöst. So, ne? Da ist sie wieder in einen Wahn abgedriftet. Hat halt wohl irgendwie in der ganzen Stadt herum erzählt, dass der Typ, der sie da behandelt hat, in sie verliebt wäre und noch irgendwie ganz viele andere Sachen, so dass es mega mega schlechte Reputation dann irgendwie hatte und so. Und das ist ziemlich nach hinten losgegangen. So, dass ich glaube, deswegen ist es auch echt gut, darin geschult zu sein. Was machst du? Was passiert? Wie fängst du das auf? Und so Warnfaktoren zu erkennen, ob diejenigen eigentlich gut drauf sind, aber halt irgendwie ein krasses Trauma irgendwo versteckt haben, oder ob die vielleicht auch wirklich eine ernsthafte psychiatrische Erkrankung haben, ne? Besser, wo du jetzt nicht das nächste Intervall rauspushen solltest. So.
Ja, ist richtig.
Ja, genau.
Ja, großes Thema, aber ja.
Spannend. Ich fühle mich beinahe schon erschöpft jetzt, allein, dass wir darüber gesprochen haben.
Okay. Kommen wir, machen wir mal einen harten Cut jetzt und kümmern uns um die erste Frage unserer Zuhörerin. Hast du was auf dem Zettel?
Wir wurden gefragt, was wir von dem Thema Liebscher und Bracht halten.
Da wirst du direkt wieder emotional. Ja?
Ja. Ich habe eine relativ nüchterne Einstellung dazu, muss ich sagen. Mhm. Also, ich neide denen nichts. Die machen richtig viel Kasse auf jeden Fall. Erstens durch die Patientenbehandlung, zweitens durch die durch die Fortbildungsgelder, die einnehmen. Ich weiß jetzt nicht, was da so eine aktuelle Fortbildung kostet, aber ich glaube, ein Wochenende schlägt mit vielen 100 Euro zu buchen. Ich weiß, dass es vor mehreren Jahren noch irgendwie das Dreifache von den normalen Fortbildungskosten so war, die man so als Physio, Osteopath und so bezahlt. Da wird richtig viel verdient und die haben eine riesen Plattform, überall im Fernsehen gewesen, 1000 Bücher, dies, das. Und ich habe immer so den Eindruck, es gibt ja so gerade auch unter den Physios viele, die sich da halt von solchen Leuten, die mit irgendwelchen Krams irgendwas verkaufen, mega erfolgreich sind, sich von denen halt so krass die Brot vom Butter nehmen lassen. Ne? Physios sind gut ausgebildet, kennen sich aus, haben richtig viel drauf, aber werden schlecht bezahlt, haben keine Freiheiten und werden halt immer, naja, werden immer klein gehalten so ungefähr. Und dann sind die dementsprechend echt am Schäumen, wenn dann solche Autos dann ankommen und halt mega die Kasse machen. So. Ja. Ja, Automechaniker, mit der alten Wing Chun Schule früher gehabt oder was weiß ich und so. Naja, also was die da jetzt genau machen, weiß ich nicht. Ich habe die Kurse nicht gemacht. Die drücken auf irgendwelche Punkte drauf. Ich habe gehört, ja, das sind Triggerpunkte. Dann sagte jemand, ja, das ist FDM. Dann sagte jemand, ja, das ist, keine Ahnung was, Faszienrolle und so. Irgendwas ziemlich Simples ist es. Scheint manchmal zu funktionieren, manchmal auch nicht. Aber hat ein riesengroßes Standing. Und die Sachen, die ich daran gut finde, die die gemacht haben, ich habe richtig viele Patienten, die sagen, ja, ich habe mir die Videos angeguckt und ich kann die Videos sehr gut machen, super simpel, einfach erklärt, ich kann die gut nachmachen und die helfen mir irgendwie, kurz oder lang, helfen mir so, ne? Das muss man sagen, haben die gut gemacht, gute Reichweite, erreichen viele Menschen. Und jedes Mal gehen die auch stark darauf ein, du musst dich bewegen, also du hast Schmerzen, beweg dich, ne? Dehn dich, mach dies, mach jenes. Das ist einfach auch gut, dass sie den Leuten einfach nahelegen, so Bewegung ist wichtig, so, ne? Auch wenn du Schmerzen hast, beweg dich. Und dann haben sie auch so ein bisschen was zur Volksaufklärung beigetragen, indem sie gesagt haben, Arthrose ist nicht immer mit Schmerzen verbunden. Ne? Das ist ja eine Sache, die sich in den letzten Jahrzehnten erst so durchgesetzt hat, durch ganz viele Studien, wo man geguckt hat, okay, auch Leute völlig ohne Rückenschmerzen haben auch Bandscheibenschäden, haben auch Arthrose, kann man auf alle Gelenke ausweiten. Gibt es zig Studien zu. Schmerz korreliert nicht und hängt auch nicht unbedingt kausal mit den Degenerationen zusammen. Das heißt, Arthrose kann wehtun, ja, kann entzündlich sein, was auch immer, kann aber auch völlig asymptomatisch sein, dass du richtig schrottiges Gelenk hast, richtig arthrotische Zysten drin und so weiter, aber du hast keine Schmerzen so. Und dass das sich so ein bisschen durchsetzt, auch beim Durchschnittsbürger, da haben die auf jeden Fall auch mitgeholfen durch deren Bücher und so. Und da muss man sagen, okay, bei aller Kritik an denen, haben die was geleistet?
Genau, also du hast mir eigentlich schon komplett die Rede vorher geschnackt.
Ich
hänge da nochmal so ein paar Sachen dran. Ich finde es auch richtig gut, wie die mit einfachen Mitteln es schaffen, Leute zu motivieren, selbst an ihrem Körper zu arbeiten. Das ewige Dilemma ist halt, dass die Gesellschaft immer schnelle, einfache Antworten für relativ komplexe Probleme sucht und die bekommt man bei Liebschaum Bracht. Das heißt, die Übungen, die da gemacht werden, sind relativ simpel und die gab es auch schon Jahrzehnte vor Liebschaum Bracht. Vielleicht passen sie es mit ein paar neuen Tricks oder ein paar neuen Ausgangsstellungen oder mit Faszientools und sowas ein bisschen oder erweitern das Ganze. Und sie kommen halt mit der Masche um die Ecke, mach diese drei Übungen und du wirst nie wieder X und Y haben. Das ist natürlich komplett konträr zum Heilmittelwerbegesetz und da haben die auch mittlerweile schon eine Menge Klagen und auch Rechtsurteile gegen sich. Da gibt's auch schon ein paar Berichte bei physio.de, ist ja so eine große Physio-Plattform, wird das immer wieder regelmäßig in dem Newsletter aufgegriffen.
bald haben wir sie festgenagelt, ja.
Aber man muss sagen, wahrscheinlich bezahlen die da alle Strafen, die das Heilmittelwerbegesetz und die Rechtsurteile zur Folge haben, damit, dass sie irgendwelche Drücker, Nahrungsergänzungsmittel und sonst wie verditschen plus ihre Fortbildungsseminare machen, wo ich jetzt irgendwie auf irgendeinem Instagram-Post mal gesehen habe, 10.000 Therapeuten haben diese Fortbildung gemacht. Also
ja, das glaube ich.
Ich weiß nicht, ob das ob da was dran ist oder nicht, alles okay, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass das mittlerweile 10.000 Leute machen und die machen es ja noch cleverer. Du Du kannst ja deine Praxis zur Liebscher-Bracht-Praxis ummodellieren. Dann kriegst du da von dem Dude so einen Fotovisagenabdruck, Poster auf dein Fenster geklebt und kannst damit werben, dass hier Liebscher-Bracht angewendet wird. Dafür musst du aber Kohle bezahlen an Liebscher-Bracht, also dass du sozusagen Franchise-Unternehmen bist. Also es ist wirklich am ganz großen Rad gedreht und das, was, glaube ich, in der Therapieszene so ein bisschen sauer aufstößt, ist auch einfach der Neid auf die Frechheit, wie sie es angegangen haben. Sie haben es einfach durchgezogen und sie haben es gemacht. Ja. Und der Typ kann jetzt wahrscheinlich in keinem Urlaub mehr irgendwo sitzen, ohne von irgendwelchen Leuten angequatscht zu werden, die sich bedanken oder die ihn hassen oder die sagen, ich habe hier so ein Schulterproblem, kannst du da mal drauf gucken oder sowas.
Ja.
Ich nehme aber auch wahr, also ich verfolge die wirklich überhaupt nicht, aber ich habe jetzt ich habe aber hier die Folge von den Science Cops zu Liebscher-Bracht gehört. Also die haben mittlerweile, glaube ich, 2 Folgen darüber gemacht, einmal über die Nahrungsergänzungsmittel und einmal über diese Videos per se. Und da, ich habe das Video nie gesehen, aber es gibt so ein Video, das da heißt, mache diese Übung und du wirst deine Sehkraft verbessern. Und die Übung am Ende des Tages, schau 2 Minuten kräftig nach links, 2 Minuten kräftig nach rechts, 2 Minuten kräftig nach oben und nach unten. Und ich glaube, wir in unserem Kontext verstehen so ein bisschen den Hintergrund. Also du kannst natürlich hinten über die Augenmuskulatur und über die Anheftung an der Dura und so, kannst du über diese 2 Minuten Dehnhaltung und Technik und Anspannung, kannst du schon ein bisschen an der Motorik des Auges, also oder des Augapfels tun sozusagen, aber die Sehkraft, das haben sie dann ja einigen Professoren aus Augenkliniken gezeigt, die Sehkraft hat nachweislich keinen nachhaltigen Einfluss. Long story short, ich glaube, so langsam gehen denen auch so ein bisschen die Themen aus. Die haben so eine gut geölte Maschine und haben jetzt zu unterem Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Kieferprobleme schon alles gesagt. Und jetzt so langsam müssen irgendwie Sehkraft und ich weiß nicht, Stuhlverhalten oder was da alles noch so kommt, das muss dann irgendwann daherhalten. Von daher kann es auch sein, dass es irgendwann sich so ein bisschen selbst überholt, dieses ganze System. Aber dann mit Sicherheit, wenn sie genug Kohle haben und das Ding auch wieder runterfahren können. Und was ich ihnen auch zugute halte, ist, dass sie meines Erachtens, da könnte jetzt ein Shitstorm folgen, aber ich glaube, dass sie erstmal andere Therapieformen wenig runter machen. Ich glaube, wenn richtet sich so ein bisschen der Fokus auf in Anführungszeichen die Schulmedizin und du musst nicht operiert werden und musst nicht diese Medikamente nehmen. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass die sich irgendwie despektierlich über Bobart Wolter, FDM oder Lymphdrainage geäußert haben, sondern die pushen einfach nur ihr System sozusagen oder ihre Idee. Ob die jetzt zusammengeklaut ist aus anderen Bereichen oder nicht, das ist die große Frage. Aber welche Technik hat schon Alleinstellungsmerkmal und kann nicht aus anderen Techniken auch argumentiert werden? So, also, naja, das ist so ein bisschen dieses komplexe Ding bei Liebscher-Bracht. Naja.
Das ist richtig. So ein bisschen habe ich mal mitgekriegt, dass sie gesagt haben, Krafttraining wäre schädlich bei irgendwas oder so. Da gab es natürlich sehr viele böse Stimmen, weil Krafttraining eigentlich eines der am besten untersuchten Übungssysteme ist, wenn es um Rückenschmerzen geht und so. Und ich habe auch meine persönliche Verschwörungstheorie zum Thema Liebscher-Bracht, weil der Typ selber, dieser Roland, ist ja selber ein Laie, also weder Heilpraktiker noch Physiotherapeut noch Arzt und so. Und deswegen habe ich immer gedacht, vielleicht unterliegt er da in gewissem Maße gar nicht diesem Heilmittelwerbegesetz so. So, es ist ja völlig klar, als Arzt darfst du dich nicht hinstellen, ja, hier bei Spiegel bei Spiegel TV im Studio. Ja, ich glaube, wenn ich mich hier anstrenge, dann kriege ich die schmerzfrei. Ne? Die haben da immer so einen Hüftpatienten da so live behandelt. Ich glaube, das darfst du als Arzt so auf jeden Fall nicht bringen, so, ne? Dadurch, dass er halt so ein normaler Typ ist, kann es sein, dass das halt in dem Sinne in Ordnung war und dass er deswegen überhaupt solche Sachen raushauen durfte, ne? So, ja, hier Behandlung schmerzfrei hinterher, ne? Das wäre für andere Leute überhaupt nicht machbar gewesen. Für ihn war es vielleicht so. Das habe ich mir selber ausgedacht, die Theorie, ne? Ich habe es nie irgendwo bestätigt gehört oder so. Vielleicht ist es auch Quatsch, aber naja, deswegen konnte er sich auch so krass aus dem Fenster lehnen, ne?
Ja, interessant. Ja. Also an der Öffentlichkeit darf er ja, glaube ich, selber überhaupt gar keine Hand anlegen.
Nur wenn seine Frau da mit drauf guckt.
Ja, ich weiß nicht, ist das rechtlich in Ordnung?
Ja. Ja.
Ja, das weiß ich nicht genau.
Als Arzt, als Ärztin, seine Frau, da darfst du relativ viel delegieren, aber ich glaube...
Aber an einen Fachfremden, also ich kann ja jetzt nicht als Arzt... ein Automechaniker zum Beispiel mir ranholen und sagen, Automechaniker, operier mal hier am Herzen. So, das wäre ziemlich schwierig. So, und ist jetzt die Frage, ob unsere Techniken weniger gefährlich sind. Und ich weiß nicht, was die da veranstalten, aber ich habe da so meine Zweifel. Ja.
Ja, schwierige Kiste. Das sind so diese Detailfragen, mit denen wir wieder so ein bisschen ins Schwimmen geraten. Yeah. Deswegen machen wir einen schönen Haken hinter Liebschaum Bracht.
Ja, ist eine never ending story und
wird
bestimmt nochmal immer wieder auftauchen, ja.
Ja.
Ja. Wir sind auch gefragt worden, wie wir beiden unsere Palpationsfähigkeit und unser Listening-Verhalten sukzessive geschult und oder verbessert haben. Oder die Frage, die ich jetzt stelle, Klaas, palpierst du überhaupt und bist dir sicher, wo du bist? Oder drückst du einfach Liebscher-Bracht-Style random Lemniskartenmäßig da, wo du das Herz vermutest?
Gute Frage. Also ich fand Palpation, also das Ertasten von Körperstrukturen, fand ich gerade so in der Physioausbildung. Das fand ich mega interessant. Man hat die Anatomie gelernt so und dann konnte man das gleich ins Lebendige umsetzen. Ne? Dass man dann gleich im lebendigen Menschen die Sachen ertastet, wo sind die Fußknochen und so. Und ich weiß auch noch, dass eines meiner krassesten Erfolgserlebnisse war, dass ich die 8 Handwurzelknochen, die es gibt, dass ich die einzeln voneinander ertasten konnte und gegeneinander bewegen konnte. So, das war richtig cooles Gefühl. Gefühl auf jeden Fall. Ich habe das richtig gern gemacht und habe es dann so irgendwann später in der beruflichen Laufbahn so ein bisschen schleifen lassen. Und das ist ein Tipp von mir auch, dass man eigentlich immer bei jeder Behandlung, man legt ja tausendfach am Tag die Hand an oder über die ganzen Jahre, dass man eigentlich immer so das als Palpationsschulung auch wahrnehmen sollte, dass man wirklich guckt, okay, wo bin ich hier, welche Schichten spüre ich, so dass man das auch wirklich weiterhin schult und nicht irgendwie so in diesem Modus bleibt, wo man jetzt einmal drin war und das so gelernt hat und so knete ich da jetzt einfach rein und taste das, was ich kenne, den Rest lasse ich jetzt erstmal sein. Und was für mich war es ja so, dass ich erstmal mit diesen intensiveren, härteren Techniken angefangen habe, so Triggerpunkttherapie, später dann FDM. Und da ist es ja so, dass du auch unter Druck, also dass du wirklich starken Druck ausübst und trotzdem auch palpieren können musst. Ne? Du musst genau wissen, wo muss ich hin? Millimeter weiter nach links, Millimeter weiter nach rechts, macht den Therapieerfolg unter Umständen aus. So. Da war ich dann ganz gut geschult. Meine Pressorezeptoren oder meine Propriozeptoren in meinem Daumen waren da auf jeden Fall auf diesen Druck geschult, sodass es für mich wiederum später schwieriger war, ohne Druck gut tasten zu können. So, das ist auch nach wie vor, merke ich manchmal, wenn ich so nach Triggerpunkten taste, die ich dann mit der Nadel behandle, dass ich da echt manchmal ganz schön doll reindrücke, was eigentlich nicht unbedingt notwendig wäre. So. Andersrum habe ich es öfter gehört, wenn zum Beispiel Leute, die klassische Osteopathie gemacht haben, sehr gut mit sehr wirklich minimalen Druck immer so gelernt zu tasten haben, dann Schwierigkeiten haben, unter diesem starken Druck noch überhaupt irgendwas zu spüren. So. Daher ist es ganz interessant, dass du wirklich unterschiedlichst palpieren lernen kannst. So, ne? Sei es mit viel Druck, mit wenig Druck und so. Und das ist auch wirklich eine Geschichte, wo man nicht auslernt. So. Ja, eine ganz coole Geschichte zu unserem Gründervater Still ist, soll ja sein, dass er in seiner Hosentasche immer irgendwelche Knochen mit sich rumgeschleppt hat, glaube ich, ne? Und die dann immer damit rumgeklödert hat und dann, okay, hier habe ich irgendwie, weiß ich was, Oskubuideum, hier die Kante, da die Kante, dass er das immer vor seinem inneren Auge die ganze Zeit durchpalpiert hat. So, das finde ich eine ganz coole Story eigentlich so, dieses wirklich blinde Auswendigkennen der menschlichen Knochen.
Ja, ich finde, und ich glaube, da tun sich viele OsteopathInnen ja gerade im Berufsanfang noch schwer, die Makroanatomie zu palpieren. Das kriegt man irgendwann auf die Kette, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat und viele Körper immer in den Händen hält und mal durchbewegt und mal hier drückt und mal da anspannen lässt oder dergleichen. Es ist ja häufig immer, da sind wir leider wieder beim Thema kraniosakrale Thematik, so den primärrespiratorischen Mechanismus zu spüren und oder aber irgendwelche Schwingungen und irgendwelche Flüsse oder dergleichen wahrzunehmen, das ist immer sehr abstrakt. Und ich weiß noch, dass ich mal irgendwann auf einem Kongress war und wir sollten dann, ich glaube, im Bauchraum, also nur ganz locker die Hände auf den Bauch legen und dann sollten wir uns durch die Bauchdecke, durch den Darm in die Aorta fühlen und dann in der Aorta den Blutfluss fühlen und dann Einfluss darauf nehmen.
Oh ja.
Und da muss ich sagen, hui, schwierig. Damals dachte ich so, okay, irgendwann musst du das einfach können. Irgendwann weißt du, kannst du das und du fasst die Leute an und du spürst alles. Aber ehrlicherweise bin ich da heute noch nicht und kann trotzdem sehr erfolgreich und effektiv arbeiten. Vielleicht kratze ich auch immer noch an der Oberfläche und andere sind viel erfolgreicher, weil sie diese Flüsse wahrnehmen können. Das kriege ich aber selten von Patienten, die dann schon mal bei KollegInnen waren, gefeedbackt, dass da dann so wahnsinnig erfolgreich anders gearbeitet wurde. So, und von daher finde ich das spannend, sich in der Theorie mit solchen Themen auseinanderzusetzen, bin aber tatsächlich dann auch so down to the earth, dass ich sage, ich habe jetzt hier eine Dreiviertelstunde, Stunde einen Menschen mit einem Problem. Ich setze mich jetzt nicht hin und versuche mich 25 Minuten in die kleinste Funktionseinheit der Nierenfiltration einzufühlen, um der dann Platz zu schaffen, damit die sich entwickeln kann, damit da vielleicht das Grieß besser abfließen kann oder sowas. Also das ist ein schmaler Grat auch wieder irgendwie, finde ich. Und da mögen es bestimmt auch Hardliner geben, die mir da wahnsinnig in die Parade grätschen und sagen, Junge, du bist kein Osteopath, sondern Handwerker. Aber dann bin ich halt Handwerker, dann ist es okay. Dann ist es hier, ist ja auch der Knochenjob und nicht der Listening-Job hier, den wir als Podcast haben.
Gut bezahlter Masseur.
Ja, genau. Also ich glaube schon, und das ist ja immer das Credo, was alle DozentInnen sagen und das, was ich jetzt auch immer den Nachwuchskräften sage, wenn die bei mir mal hospitieren oder mir über die Schulter schauen, ihr müsst einfach verdammt nochmal die Leute anfassen und ihr müsst auch in die Tiefe drücken und es darf den Leuten auch mal ein bisschen unangenehm sein, aber dann weißt du auch, wo du dran bist an der Struktur und jeder von uns hat schon mal in den Bauch gedrückt und hatte das Gefühl, er kommt hinten, er spürt schon die Bankunterseite auf der gegenüberliegenden Seite, weil er so tief im Bauch drin war. Und nur dann hast du auch das Gefühl, ich bin jetzt hier in der Oberfläche von der Niere oder wie auch immer. So, das ist meine Meinung nach. Immer in diesen Bildern zu arbeiten und zu gucken, jetzt allein sich den Hohlraum Darm wegzudenken, sich da dann durchzufühlen und dann aber in den Blutfluss reinzufühlen, der Aorta. Alter, da sind wir wieder bei dem Meme, Magic, Wizard und sonst wie. Also da glaube ich nicht dran, muss ich sagen.
Ja, die Sache daran ist wiederum, sich das vorstellen kann man auf jeden Fall. Also, dass man glaubt, man spürt den Blutfluss, also das kann man sich auf jeden Fall einbilden. So, ne? Das glaube ich, ist die Frage, ob du das wirklich kannst. Oder die Palpation ist halt auch was sehr, sehr, sehr Individuelles. Es gab auch mal so ein paar ganz interessante Studienansätze dazu, dass man auf jeden Fall auch individuell lernt und dass da viele Parameter irgendwie mit reinspielen, wie du dich der Sache näherst, wie du das gelernt hast, auf welche Art und Weise und so. Und Ja, wir beide haben ja, glaube ich, auch schon oft gesagt, dass man sich auch blockieren kann, ne, wenn man irgendwie an Sachen für Humbug hält oder so. Oder man muss da auch seine Erfahrung mitgemacht haben, dass das nicht nur irgendwas, was völlig Abstraktes, Ausgedachtes ist, sondern dass man damit auch wirklich gearbeitet hat und auch Erfolge hatte mit dem, was man da gemacht hat. Ne. Und dann finde ich immer, dann wird's halt auch legitim, ne, wenn du behauptest, du machst jetzt hier irgendwas, du fühlst dich in die ja, sagen wir den Blutfluss der Aorta ein und damit behandelst du jetzt einen Schlaganfall oder was auch immer oder irgendwie Schulterschmerzen oder so und es läuft halt alles, dann kann ja was da dran sein, so, ne? Zumindest ist deine Art und Weise, wie du arbeitest, mit einem Ergebnis verbunden und so, aber ganz vieles davon ist, naja, ist auf jeden Fall schwierig.
Ja gut, aber die Ausgangsfrage war ja jetzt, wie wir für uns sicherer geworden sind oder wie wir das entwickelt haben und ich glaube, ich habe sehr viel allgemein in meinem Tun dadurch entwickelt, dass ich ganz vielen erfahrenen Leuten über die Schulter geschaut habe und mir angeschaut habe, wie die so arbeiten, was die mir dann erklären, was sie da tun und fühlen. Und dann habe ich das versucht nachzufühlen. Und am Anfang bin ich da kläglich gescheitert und irgendwann habe ich mir dann aber ein eigenes Bild gemacht. Und ob das Bild jetzt der Realität entspricht oder nicht, das ist manchmal nicht nachzuweisen. Das ist ja auch viel, was wir tun, einfach immer noch modellhaft. Aber darüber habe ich dann irgendwann eine Sicherheit bekommen, sodass ich zum Beispiel bei anderen Themen wie, oh, fühlt sich die Leber jetzt fester an als bei anderen im Schnitt oder ist die jetzt easy und quietschy und macht keine Probleme. Und ich glaube, dann kommt man so langsam vom Hundertstel ins Tausendstel und wird dann immer feiner. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir diesen Podcast in 20 Jahren noch machen, dass ich dir dann sage, die Cisterna Chiuli war ein bisschen im linken Quadranten, war die ein bisschen, hatte die so ein paar Unwuchtungen und das habe ich dann rausgepustet. Aber aktuell bin ich da noch etwas makroanatomischer unterwegs.
Ja, und ich weiß nicht, vielleicht sollten wir auch nochmal unterscheiden zwischen Palpation und Listening, so. In Osteopathie sagen wir ja EQT oder Listening, also dass man mit den Händen hört, so. Und das ist eine Sache, die ich wirklich auch vor kurzem erst nochmal wieder ausgepackt habe, so, die ich irgendwie während der Ausbildung nie gecheckt habe, würde ich sagen, oder wo ich nicht mitarbeiten konnte und dann jetzt auch irgendwie mehrere Jahre, nachdem ich schon fertig Osteopath bin, dann echt mal wieder neu ausgepackt habe, weil ich immer mal wieder versuche, mich nochmal selber herauszufordern oder halt auch ja, nicht immer nur dasselbe zu machen, weil das ist auf jeden Fall tödlich, so eine Routine. Und eine Möglichkeit ist also, dieses globale Listening zu machen. Das heißt, Patient steht so, gibt's auch unterschiedlichste Herangehensweisen. Der eine sagt so, der andere sagt so, aber Patient steht und du legst halt, während er dann die Augen schließt, die Hand oben auf den Kopf und du guckst, wohin driftet er, ne? Driftet er nach vorne, nach hinten, zur Seite oder so?
Das mache ich auch eigentlich regelmäßig.
Ich mittlerweile auch, ja. Mache ich eigentlich bei jedem Neupatienten definitiv und ganz oft auch bei Leuten, die ich schon habe und gucke, wo das so hingeht. Und die Theorie besagt dann, wenn er nach vorne driftet, das ist ein Problem auf der Vorderseite, was viszerales zum Beispiel, oder wenn er nach hinten geht, eher was mit der Wirbelsäule und so. Und dann kann man das auch noch inhibieren. Das finde ich immer sehr spannend, wenn du das halt, dein Ergebnis durch eine Inhibition, das heißt, du legst jetzt zum Beispiel beim Drift nach vorne, hast du aus Anamnese gehört, okay, ich habe Verdauungsbeschwerden, legst du die Hand irgendwo in den Bauchbereich, sage ich mal, Sigmoid oder Dünndarm oder so, und dann guckst du, also wirklich nur sehr vorsichtig, ohne den abzustützen, und dann guckst du, ob dieses Schwanken nach vorne, während er die Augen schließt, dadurch anders wird, so. Und das finde ich immer dann ganz cool, weil dann hat man schon mal eine Marschrichtung, so. In welche Richtung kann es gehen? Ist die Struktur da relevant? Und das mit dem allerersten Test, den du gemacht hast, nach 10 Sekunden oder so, ne, wenn du losgelegt hast, so.
Es geht in Richtung Kinesiologie, ne?
Geht ein bisschen Richtung Kinesiologie. Ist auch sehr subjektiv, extrem subjektiv so. Deswegen ist das für mich eine ganz coole Information. Und hinterher entscheide ich, ob ich das, was ich jetzt herausgefunden habe, wenn es jetzt einen starken Drang nach vorne gab, den ich inhibieren konnte über die Sipson-Faszie, was auch immer, ob das für mich relevant ist oder nicht, ne? Je nachdem, was halt der für ein Problem hat und was ich noch so gefunden habe. Also man muss ja einfach sagen, alle Tests, die wir machen, sind ziemlich unvalide, ziemlich unzuverlässig. Wenn ich den mache, ist es was anderes, als wenn du den machst, so. Deswegen finde ich, sollte man da nicht, dem nicht zu viel Wert beimessen, aber man sammelt Informationen über den Patienten, mit dem Patienten zusammen, und da muss man sich halt dann seine Hypothese draus stricken und dann seine Gangart, ne, wie wir damit arbeiten. Und dann guckt man, wird's besser, und dann ist es super, oder man muss das Ganze nochmal ein bisschen neu aufräumen, so. Aber Listening habe ich ganze Zeit lang echt unterschätzt, muss ich sagen. Und hab's immer wieder ausgepackt jetzt.
Alright. Haken an diese Frage.
Haken.
Klaas, weiter geht's. Hast du noch
eine Frage? Schirm. Die Frage war, ob wir so die drohende Rezession und die Krise zurzeit, mit dem immer teuer werden, ob wir das in unserer Praxis auch merken?
Mhm. Ehrlich gesagt, absolut nicht. Ich weiß aber von einigen KollegInnen, die in meinem näheren Umfeld arbeiten, dass die für sich ausgemacht haben, dass Corona und also Corona und vielleicht auch die drohende Rezession irgendwie so ein bisschen Patienten eingebüßt haben. Ist die Frage auch immer, wie ist die Nachfrage, Konkurrenz und Nachfrage so ein bisschen irgendwie. Vielleicht werden auch immer mehr OsteopathInnen auf den Markt gespült und dadurch wird es auch langsam ein bisschen schwerer, Menschen zu finden, die bereit sind, sich osteopathisch behandeln zu lassen oder die das gerne möchten. Aber eher habe ich eigentlich so den Eindruck, dass es noch immer im Prozess ist, dass die Nachfrage höher wird, weil immer mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass wir durchaus Erfolge feiern. So, und ich kann mich wirklich von Herzen nicht beschweren, was meine Nachfrage angeht. Und ich glaube auch, dass wir weiterhin vonnöten sein werden und die Leute sich das im Zweifel auch leisten, zu uns zu kommen, um ihre eigene Arbeitsfähigkeit zu erhalten und dergleichen. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich weiß nicht, hast du schon was wahrgenommen?
Ja, schon. Also ich muss nur einmal sagen, weil du auch das Wort Corona in den Mund genommen hast, interessanterweise ist über das Jahr 2020, 2021, wir sind ja auch immer noch, wenn man gewissen Leuten Glauben schenken darf, immer noch mitten in der Corona-Krise, ist es bei uns doch irgendwie stark gestiegen. Es gab einmal einen kurzen Einbruch damals, so März, April 2020, danach ist es einfach wieder steil nach oben gegangen. Und wir haben bei uns auch wirklich den Umsatz und auch die Leute, die bei uns mit in der Praxis mitarbeiten, auch echt krass gesteigert über die letzten Jahre. Was ich jetzt schon höre, also ich habe ja so von meiner Google Maps Eintrag, den ich so habe, da kann man ja mal gucken, wie viel Traffic hat man so. Mhm. Der ist etwas zurückgegangen, so weniger Anrufe, weniger Wegbeschreibungen werden aufgerufen, weniger Seitenaufrufe. Und meine Kollegin, die am Telefon sitzt, sagt das auch, dass schon mal welche absagen, weil sie sagen, ja, kann ich mir nicht mehr leisten. So, und,
ne?
Okay. Ja, schon, ja. Ich würde jetzt auch behaupten, bei uns so in der Kleinstadt haben wir halt wirklich ein großes Spektrum, Durchschnitt durch die Gesellschaft so ungefähr, jung, alt, arm, reich. Gerade auch, weil Niedersachsen die AOK ja auch sehr viel Osteopathie bezuschusst, so, ne? Haben wir auch dann, es ist nicht so stark diese privilegierten Medizin, wie es an manchen Standorten vielleicht ist oder so, oder wie es auch auf jeden Fall auch früher war. Und das kommt schon mal vor, dass die Leute sagen, ja, ich würde gerne kommen, aber zurzeit muss ich einfach gucken, wie ich durch den Alltag komme. So. Mhm. Das gibt schon, ja. Wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Es ist dann auch einerseits vielleicht auch ganz gut, dass die Wartezeiten sich dann ein bisschen zurückreduzieren, dass nicht mehr sich so ausufert. Hat dann auch gewisse Vorteile. So, also ich sehe das jetzt nicht als Krise, aber das ist, man kriegt es schon ein bisschen mit.
Ja, interessant. Also ich habe ein relativ großes Einzugsgebiet. Ich muss irgendwie immer dreimal nachfragen bei der Anamnese, wie denn der Ort geschrieben wird, wo die herkommen. Also ich habe viel auch aus dem Hamburger Umland und da ich jetzt ja kein gebürtiger Hamburger bin, tue ich mich mit der einen oder anderen Schreibweise mal schwer. Das heißt, ich bin da relativ breit gefächert, was das Einzugsgebiet angeht. Ich weiß aber auch, dass es natürlich in der Osteopathie so ist, dass wir durchaus allein durch den Preis, den wir individuell ausrufen, einfach viele Leute schon ausschließen, weil es gibt auch Menschen, die gar kein Geld haben, um sich Igelleistungen oder irgendwie medizinische Anwendungen kaufen zu können. Das ist ja ein großes Dilemma, über das wir auch nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen ausführlicher sprechen könnten irgendwann. Aber jetzt haben wir lange in einem Kontext gearbeitet, und ich glaube, du bist auch relativ preisstabil gewesen in den letzten Jahren. Und wenn ich das so vergleiche, gibt es da durchaus KollegInnen, die deutlich mehr verlangen für das, was wir da so aufrufen. Und von daher bin ich eigentlich relativ entspannt, was die Zukunft angeht, weil ich jetzt nicht so auf die Pauke gehauen habe, was mein Stundenlohn, also der ist ja öffentlich einsehbar, ich nehme 95 Euro für eine Dreiviertelstunde bis Stunde bei mir, und bin damit im Schnitt relativ günstig, glaube ich, für Hamburger Verhältnisse zumindest. Und da gibt es den einen oder die andere, die da vielleicht in Zukunft ein bisschen runterschrauben muss, beziehungsweise einfach nicht mehr so viel Leute auf der Bank hat, weil die sich das nicht leisten können. Aber ich habe jetzt von meinen StammkundInnen sozusagen noch nicht Feedback bekommen, es geht nicht mehr, sondern eher tatsächlich nach wie vor, und das finde ich auch bemerkenswert, dass die sagen, Junge, du bist viel zu günstig, wir müssen nicht mal hochschrauben, so, ne? Und das ist echt eine ein Riesenthema. Ich weiß nicht, hast du da an deiner Preis-Zeit-Kalkulation irgendwie rumgeschraubt in den letzten Jahren?
Januar habe ich einmal erhöht, ja. Bei uns sind es, kann man ja auch sagen, bei uns sind es 90 Euro und unterschiedlich. Ich mache immer 45 Minuten Rhythmus und so. Fand ich damals, als ich das so hochgeschraubt habe, dachte ich so, das ist jetzt ja auch schon wirklich ganz gut so. War keine große Erhöhung von 80 auf 90. Das, was ich damals dann so als Mehrwert dachte, was ich mit nach Hause nehmen könnte, ist natürlich jetzt durch die Inflation aufgefressen. Aber keine Ahnung. Manchmal denke ich auch so, ach ja, machst du sowas so wie manche Chiropraktiker, ne? So irgendwie 10, 15 Minuten Rhythmus, die Termine planen und dann schön 60 Euro dafür nehmen. Dann haben wir unseren Stundenlohn doch nochmal verdoppelt, so ungefähr, ne? Mhm. Oder was weiß ich, so richtig die Star-Osteopathie dann für 300 Euro für eine Behandlung und einfach alleine auch durch das Geld das Marketing machen lassen, so, ne? Das ist ja, wenn es teuer ist, muss es schon gut sein und so. Gibt es ja auch so Strategien. Ja, behalte ich mir für später nochmal vor, wenn ich irgendwann denke, ich muss mal neue Herausforderungen haben oder so. irgendwas Neues.
Ja. Yeah.
Jetzt wird erstmal weitergearbeitet. Eigentlich ein bisschen besserer Handwerkerlohn, so vielleicht, kann man auch sagen. Die sind ja auch nicht so ganz günstig, wenn die vorbeikommen und so. Ja.
Ja, also, aber okay, interessant, dass du da schon was gehört hast. Bei mir geht's aktuell noch ganz gut.
Ja.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi.
Ja, Klaas, wir haben noch eine Frage gekriegt. Ganz anderes Themengebiet, jetzt wieder eine Fachfrage. Ich kann es jetzt gerade nur sinngemäß wiedergeben und ich hoffe, dass ich es korrekt hinbekomme. Da gab es eine Frage zu dem Knackgeräusch bei Manipulationstechniken, also eine parietale Technik. Und viele Knackgeräusche entstehen ja, wenn wir die Gelenkspartner auseinanderziehen. Und die Frage kam, warum wir denn vermuten, dass ein Gelenk ein Knackgeräusch macht, wenn die Gelenkspartner sich auch zusammenfinden, gerade bei den Facettengelenken war so die Idee. Ja, hast du dazu irgendwie eine Einschätzung aktuell? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, so. Ich kann auch mal starten erst.
Gerät man immer so ein bisschen ins Schwimmen und ich finde auch Biomechanik ist auch so eine Wissenschaft, die irgendwie schwierig funktioniert. Ganz vieles ist halt in irgendwelchen mega einfachen mechanischen Modellen irgendwie getestet worden und hat dann überhaupt nichts mit dem lebendigen Menschen zu tun. Ja, wir hatten ja auch Biomechanik-Vorlesungen auch von renommierten Professoren. Ganz vieles, was irgendwie mal eine Zeit lang gegolten hat, wurde dann ja auch wieder revidiert und ich weiß nicht, da zu sagen, das ist so und so und das passiert bei Menschen, wenn man halt irgendwie das so und so macht, in Extension geht und dann nähern sich die Facettengelenke an. Ja, tun sie das oder gehen die noch in eine andere Richtung oder so? Da müsste man theoretisch halt wirklich in vivo Aufnahmen machen am lebendigen Objekt, so mit funktionellen MRT, Röntgen auf Dauerschleife, dass alles schön zerstrahlt wird. Dann könnte man da genaueres zu sagen. Aber ja, ganz viele Sachen. Also Biomechanik war für mich, nicht nur, weil ich Mathematik nie besonders geliebt habe, außer Statistik später, war Biomechanik für mich immer irgendwie schwierig. So, für mich auch nicht, nicht so relevant, bis auf so relativ simple Gesetze halt. Ja. Gute Frage, also, nächste Frage.
Ich finde bei, ich frage mich, warum es jetzt unbedingt die Facettengelenke sein muss, weil das ist natürlich für uns nicht rein guckmögliche Therapeuten auch schwer zu sagen, ist denn jetzt das Gelenk, was zusammengeführt wird, das, was klickt, oder ist das Gelenk, was in der gleichen Bewegung auseinanderdriftet, das, was klickt? Ich hoffe, du kannst mir da inhaltlich folgen. Also wenn wir scheren, weil gerade bei den Facetten haben wir immer zwei Gelenke nebeneinander.
Eins wird auseinandergezogen, eins wird zusammengedrückt, ne?
Genau, also somit das wäre eine Antwort des Ganzen. Des anderen gibt es ja durchaus Klickgeräusche, zum Beispiel bei der sogenannten Kipplerfalte. Also das mache ich immer ganz gerne, das sorgt immer für helle Aufregung bei den Patienten. Patient liegt in Bauchlage und ich gehe in den unteren Rücken, schnappe mir die Haut, ziehe sie hoch und es macht auch ein Klickgeräusch, was eigentlich genau das gleiche Geräusch ist wie das Knacken eines Wirbelsäulen-Facettengelenks. Und jetzt könnte man ja argumentieren, und es ist nur ein Versuch und nur eine Idee, die ich mir jetzt so entwickelt habe, so ein Gelenk sitzt ja mitten im Gewebe und ist umhüllt von faszialem Netzwerk. So, und wenn ich es durch Ziehen an diesem Netzwerk schaffe, ein Klickgeräusch zu erzeugen, dann ist ja aktuell in unserer Idee, dass diese netzartigen faszialen Strukturen aus ihrer Verknotung auseinanderschnalzen und dass das quasi dieses knackende Geräusch macht. Wenn ich jetzt, egal ob ich jetzt einen Zugthrust oder eine Kompression drauf gebe auf das Gelenk und es macht wieder dieses Klackgeräusch, kann es ja auch immer dieses Hüll- und fasziale Gewebe sein, dass ich also an irgendeiner Stelle immer auseinanderziehe. Also selbst wenn ich die Facetten zusammenführe, muss an einer anderen Stelle faszial das Gewebe auseinandergezogen werden und kann dann klacken. Kannst du mir da folgen oder drifte ich jetzt gerade ab?
Es wird langsam schwierig, aber nein, schon, ich verstehe schon. Wenn du auf der einen Seite wird komprimiert, auf der anderen Seite geht es auseinander. So. Irgendwo geht es immer auseinander.
Ja. Und von daher ist es ja immer noch dieses Mysterium, was überhaupt dieses Knackgeräusch macht. Und ich glaube mittlerweile gar nicht so sehr, dass es immer die Kapseln sind, sondern ich glaube vielmehr, dass es die kapselnahen faszialen Strukturen sind, die auseinanderploppen, weil die besonderer Bewegung ausgesetzt sind und besonderem Stress ausgesetzt sind, weil da an der Region einfach immer viel Bewegung stattfindet und somit auch viel Vertüttelung stattfindet. Und demnach ist es eigentlich egal, ob du es komprimierst oder auch auseinanderziehst. Dass es knackt, da sind wir uns alle einig. Und was dahinter steckt, das ist, sagen wir, die Frage.
Ergänzend noch dazu, dass es im FDM ja die Denke gibt, Traktion auseinanderziehen ploppt, macht so ein richtiges Schnalzen, während es unter einer Komprimierung eher so diese kleineren Klickgeräusche gibt. Ne? Weil es da ja Thrust-Techniken sowohl in Komprimierung als auch in Traktion gibt. Ja, trifft zu. Das ist so ein Beobachtungsmodell, so mit klinischen Mustern zu arbeiten. Was da dahinter steckt, das weiß man jetzt auch nicht genau.
So.
Ja.
Ja, Klaas, ein Stündchen haben wir jetzt schon. Ich weiß nicht, hast du noch was auf der Uhr?
Ich weiß nicht genau, wie wir das Thema anpacken sollten. Ist ein bisschen, schwieriges Thema. Ich bin zu den Erfahrungen, ob wir bei der Erfahrung mit dem Thema Microdosing haben. Der Microdosing bezeichnet die Einnahme von psychedelischen Substanzen, wie zum Beispiel LSD oder Psilocybin oder auch andere Sachen. Allerdings in so mikrokleinen Dosen, dass man das kaum merkt, dass man halt diese starken Wirkungen, die davon zweifelsohne ausgehen, dass man die quasi gar nicht merkt. Dennis, um mit offenen Karten zu spielen, bist du noch Jungfrau, was das Thema psychedelische Substanzen angeht, oder bist du da eingeweiht?
Ja, bin ich tatsächlich. Das kann ich so sagen. Gerade was Chemie angeht, bin ich komplett unerfahren und habe auch keine Ambitionen, das zu verändern.
Okay.
Soll jeder machen, was er will, alles gut, aber das ist nicht mein Weg, sagen wir es mal so. Und dieses Microdosing, das ist mir mal irgendwie, habe ich das mal gehört, aber dass das jetzt so ein Trend ist, das einzunehmen, muss ich ehrlicherweise gestehen, da bin ich raus.
Bist du raus? Okay. Ja, also es ist ein ziemliches Thema zurzeit. Also sowieso die ganze Thematik mit den psychedelischen Substanzen, was interessanterweise aus der Forschung kam. Es gibt ja auf der ganzen Welt aktuell viele, viele Forschungsgruppen an hochrenommierten Universitäten. Also zum Beispiel die Johns Hopkins Universität ist da, glaube ich, eine der bekanntesten, die da richtig viele Studien macht. Stanford, in Zürich wird einiges gemacht, in London auf jeden Fall auch. Was man halt gesehen hat, oder es gab früher schon mal viele Studien, 60er, 70er Jahren, als das natürlich auch ein gesellschaftliches Ding war durch diese Hippie-Kultur. Aktuell läuft es so, dass es vor allem Studien zu Suchterkrankungen gibt, interessanterweise, oder auch zu Depressionen, auch zu sehr schweren therapieresistenten Depressionen. Oder unter anderem auch Depressionen bei todkranken Krebspatienten, so, die kurz vorm Lebensende stehen, natürlich da, wie man sich vorstellen kann, Probleme haben. Und durch diese, Erfahrungen mit diesen psychedelischen Substanzen, die sich in eine andere Welt wahrnehmen lassen, dass da halt langanhaltende Effekte passieren. Also auf jeden Fall beim Thema Depression, da gibt es eine sehr interessante Studie, nach einer einzigen Session unter Psilocybin, dass ein halbes Jahr später die Depression immer noch signifikant reduziert ist, so, und ganz viele andere Sachen, die da passieren. Und in Zürich, glaube ich, haben sie auch ganz gut zeigen können, dass unter dem Einfluss von diesen Substanzen halt der Thalamus, ne, der also das Tor zum Bewusstsein ist oder so diese Filterfunktion ist, dass der runter reduziert wird und diese ganzen Signale halt feuern können, ne? So dass das Klischee, was die Leute ja so sagen, so, ja, ich konnte Farben schmecken oder ich konnte Töne sehen und so, sowas wird dann beinahe möglich unter solchen Geschichten halt. Und dadurch können sich Synapsen neu verkabeln und irgendwie neue Nervenleitungen können sich quasi da verbinden und du kommst da auf einen ganz anderen Trichter. Naja, okay, das sind so die Substanzen, das ist zweifelsohne nachgewiesen, dass es halt eine sehr starke Wirkung hat und auch ohne Suchtprobleme einhergeht und auch ohne größere Nebenwirkungen unter den gewissen Umständen natürlich. Und bei den Microdosen geht es darum, dass man halt nur diese Substanz halt einfach nur in einer sehr, sehr kleinen Menge zu sich nimmt, sodass man es quasi gar nicht merkt. Und ich habe mal mich da mit verschiedenen Leuten unterhalten drüber. Es ist auch schwierig, da Leute zu finden, die das halt machen. Und ich habe auch mal so Dozenten auch einfach so aus blauem Dunst gefragt, ne? Wie sieht's denn aus so? Wenn du hier so deine biodynamische Osteopathie machst, wo du dich irgendwie ins Reich der Engel spürst, hast du es auch schon mal unter irgendwelchen Substanzen gespürt oder braucht man die dafür und so? Habe ich natürlich nie gute Antworten drauf gekriegt und so. Aber ich habe mit einem mal gesprochen, der das ausprobiert hat und der sagte so, das ist ganz interessant, dass es bei ihm so diese Kommunikationsfähigkeit ankurbelt. Das heißt, es ist für ihn immer irgendwie einfacher, sich auf den Patienten einzulassen, irgendwie sich darauf einzugrooven, was hat der für ein Problem, welche Fragen muss ich stellen, um zu dem Kern zu kommen und dann auch später bei der Behandlung, manche Sachen besser spüren zu können. Also er hat den Eindruck, das öffnet so ein bisschen so die Wahrnehmung für die Kommunikation, auf welchen Ebenen auch immer, ob das Sprechen oder halt dann später das Hören, Horchen, Fühlen, Denken mit den Händen so.
Mhm. Ja, boah, das ist natürlich eine extrem individuelle Erfahrung. So, und jetzt weiß man nicht, was das für ein Mensch ist, wie der tickt. Ja. Irgendwie ist er sonst eher ein stiller, zurückgehaltener Dude oder ist das?
Wenn die Aufnahme vorbei ist, kann ich dir sagen, wer das ist.
Okay. Ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht irgendwie da ein pauschalisierendes Ding daraus machen oder irgendwie Leute da zu animieren, in diese Richtung zu gehen. Aber wer da Erfahrung hat, sagen wir es mal so,
genau,
der kann uns da gerne mal was drüber mitteilen. Ja, Microdosing, muss ich mir mal angucken.
Ich finde es, ob Microdosis oder Makrodosis, finde ich ein sehr interessantes Thema. Es ist unheimlich viel dazu am Laufen gerade, sei es wissenschaftlich oder auch gesellschaftlich. Manche Leute sagen, wir sind aktuell in so einer dritten Welle der Wiederentdeckung für die Kultur dieser psychedelischen Substanzen. Ich finde es schon echt interessant, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, Haken hinter.
Ja, ich glaube schon.
Ja, tut uns leid, wenn wir diese Fragen nicht so ganz beantworten können. Aber,
alles gut. Ja, klasse. Sollen wir die anderen Fragen vielleicht nochmal rübernehmen mit in die nächsten Folgen?
Ja, machen wir. Wir haben noch mehrere echt coole Fragen bekommen und auch Vorschläge zu Themen, die wir auf jeden Fall heute nicht unterbringen können. Aber das werden wir mit Sicherheit nochmal wieder aufgreifen.
Yes, alright. Brauchst du einen Break? Wie sieht's aus?
Wir machen ein Päuschen.
Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil. Es gibt wieder ein paar Tracks auf unsere Playlist, die sich auch immer mehr Beliebtheit erfreut. Da kriegen wir auch immer wieder die Daumen hoch für das, was wir so draufschmeißen. Vielleicht finden es einige auch kacke, ich habe keine Ahnung. Ich schmeiße auf jeden Fall heute ein bisschen was drauf wieder. Und zwar hatten wir ein bisschen über Liebschaft und Bracht gesprochen und die haben einfach ihr Ding gedreht. Genauso hat Fleetwood Mac das damals mal gemacht und einer meiner Evergreens, den ich eigentlich zu allen Jahreszeiten hören kann, ist Go Your Own Way und den Track packe ich auf die Liste. Was hast du dabei?
Ich habe mich, als das Thema Microdosing angesprochen wurde und psychedelische Geschichten, habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe gedacht, ja, es gibt ja auch eine gesellschaftlich anerkannte Form des Microdosings, in dem man halt immer 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut hat und damit halt besser funktioniert im Alltag. Da gibt's nämlich einen sehr schönen Film, der gedreht wurde, Der Rausch mit Mads Mikkelsen. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich den im Kino gesehen habe, als endlich nach dem ganzen Corona-Bums wieder die Kinos mal kurz offen waren und ich den Film herrlich entspannt geguckt habe. Leider habe ich zu dem Zeitpunkt selber keinen Alkohol getrunken und es wäre schön gewesen, selber 0,5 Promille bei dem Genuss des Films gehabt zu haben. Jedenfalls geht es darum, dass eine Gruppe Lehrer sind das, dass die halt den Plan schmieden, okay, wir machen jetzt unseren Alltag immer unter Einfluss von 0,5 Promille. Geht nicht die ganze Zeit so richtig gut, aber zwischendurch ist der Film richtig lustig, ein bisschen Kitsch ist dabei, ein bisschen was Trauriges, ein bisschen Drama, einfach ein herrlicher Film. Und ich packe jetzt immer gleich hintereinander drei Songs von dem Film rauf. Den Titeltrack What a Life von Scarlet Pressure. Dann richtig geiler, grooviger Song Sissy Strut von The Meters. Und dann, weil der Film ja dänisch ist ursprünglich, ein schöner dänischer Song von John Mogensen, Åh, Fylken Herlignet. Das ist so, wenn du das so hörst, mich erinnert das immer irgendwie an Jürgen von der Lippe aus den 80ern oder 90ern. Irgendwie so ein alter, bärtiger, bisschen übergewichtiger Typ, der irgendwie so ein bisschen spricht und ein bisschen singt. Geile Nummer.
Alles klar. Wunderbar. Ich bin gespannt. Ich bin ja heute von Norderney wieder nach Hamburg gefahren und das Ganze mit der Regionalbahn. Und das war wieder ein Pain in the ass, kann ich dir sagen. Unter anderem hatte ich eine Stunde Aufenthalt in Bremen, bin da über den Freimarkt gelaufen, also was in Hamburg der Dom ist oder sonst wo auf der Welt die Kirmes. Und hab mir gedacht, dann ist jetzt heute Abend mal der Zeitpunkt, um jetzt, Vorsicht, weite Brücke, meiner anderen Leidenschaft Fußball und meiner optischen Ähnlichkeit zu vielen Fußballspielern mal Raum zu geben in diesem Podcast. Und zwar ist es mir tatsächlich in der Vergangenheit, als ich noch kein Brillenträger war, in Münster häufig passiert, dass ich mit dem Fußballspieler, der bei Bremen gespielt hat, Aaron Hunt, sehr häufig verwechselt worden bin. Und ich bin auf der Straße häufig angesprochen worden, ob ich es denn bin, ob man mal ein Selfie mit mir machen könnte. Ich bin in der Kneipe, knieten schon irgendwelche Ultras vom 1. FC Kaiserslautern vor mir und fragten mich, was ich denn zu Bengalos für eine Meinung habe und so. Und mein ganzer Freundeskreis hatte dann immer sich einen großen Spaß gemacht und haben mich immer so ein bisschen abgeschämt und gesagt, hey, der will da jetzt nicht drüber quatschen und so, lass den mal in Ruhe. Und wir haben uns immer alle heftig eingefeixt. Mittlerweile sind wir optisch ein bisschen auseinandergegangen, aber da ich jetzt heute in Bremen war, ist mir diese Story wieder eingefallen und da packe ich von Paul Kalkbrenner den Track Aaron, für Aaron Hunt, ja, auf die Liste. Das ist mein zweiter Track und mein dritter Track geht raus an die Patientenstory, die ich vorhin zum Besten gegeben habe, das unsägliche DDR-Regime und die Zeit, finde ich immer wieder gut auf den Punkt gebracht von Udo Lindenberg, und der Sonderzug nach Pankow fährt auch durch unsere Playlist. Das packe ich auch noch mit drauf.
Yeah, ja, that's schön. That.
Ja, alright. Klaas, du bist, glaube ich, diese Woche mal wieder dran, eine schöne osteopathische Kette zu lösen und damit
gib her die Kette.
Diese 20. Jubiläumsfolge ab. Und ich möchte mal eine richtige Arschlochdiagnose von dir gelöst bekommen haben. Und zwar, wenn Leute mit angeschwollenem oder gestresstem Sternoklavikulargelenk, also das Gelenk, was vorne Schlüsselbein zum Brustbein darstellt, wenn das gestresst ist, und du musst von der Hinterseite vom Rücken starten, um dahin zu kommen. Das kriegst du doch hin.
Das sollte zu lösen sein. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass strukturelle myofasziale Probleme, Verdichtungen im Gewebe, Densifikation, Triggerpunkte dort auch nicht nur mit Schmerzen einhergehen, sondern auch so mit einem Koordinationsdefizit, dass halt die Muskeln, die behaftet sind mit diesen faszialen Verdichtungen, Verklebungen, nicht mehr so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und wenn wir das da hinten in dem Rückenbereich, so zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule haben, dann kann es sein, dass es nicht mehr so gut passt mit dieser Schulterblattanheftung, dass die nicht schön zurückgezogen wird im Alltag. Und wenn das extrem wird, dann gibt es ja auch so diese, genau, diese Engelsflügel, diese Scapula alata, ne? Dass das Schulterblatt richtig nach hinten raussticht, wenn man den Arm hebt zum Beispiel und nicht richtig angeheftet wird. Und ganz oft ist es ja auch so, dass die Schultern dann nach vorne in Protraktion geraten. Das heißt, die Schultern werden so nach vorne gezogen oder hängen nach vorne. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Alltagsbüro-Piraten-Ding. Und da kann es natürlich schnell sein, dass vorne auf dem SC-Gelenk etwas viel Druck entsteht. Und schon ist es da vorne ein bisschen gestaucht. Und wir müssen das wieder auseinanderpflücken.
So sieht's aus. Brustwirbelsäule mobilisieren, Thorax mobilisieren, das sind die Faktoren. Nicht so viel am SCG rumeiern, da habt ihr eh keine Chance.
Ja, sehr häufige Geschichte. Vorne Schmerzen im Sternum, auch allgemein im Brustkorb vorne, ne? Das Hauptproblem liegt hinten. Ich weiß nicht, wie oft ich das habe, aber auf jeden Fall mehrfach im Monat, dass die Leute zu mir kommen und dachten, sie hätten einen Herzinfarkt. Schmerzen vorne im Brustkorbbereich. Natürlich zwischendurch beim Lungenarzt oder in der Notaufnahme gewesen oder sowas, und da war Gott sei Dank alles in Ordnung. Und dann kommen die halt zu mir oder zu anderen Kollegen und Kolleginnen und müssen einfach mal die BWS durchmobilisiert bekommen oder andere strukturelle Probleme da gelöst kriegen. Alright. Genau. Häufiges Ding. Ja.
Danke für 20 Folgen, Mann. Auf die nächsten 20. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen da draußen, und versucht uns weiter treu zu bleiben, indem ihr alle möglichen Daumen, Sterne und sonst wie in unsere Richtung werft, wenn das für euch möglich ist. Ja, hast du noch was zu sagen?
Ja, um diese Diskussion vielleicht noch am Laufen zu halten, wir würden wahrscheinlich ein paar Instagram-Posts machen, um auch diese Fragen, die jetzt an uns gestellt wurden, auch quasi öffentlich an die Community zu stellen. Deswegen schaut doch gerne auf Instagram rein, Knochenjob Podcast. @Knochenjob Podcast.
Alright.
Oui.
Klaas. Au revoir.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.